SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Armutsfalle im Alter. Wer zahlt für gute Pflege? Am Mikrofon Marion Theiß. Frust, Erschöpfung, angestaute Überstunden. Die Pflegerinnen in den Altenheimen sind mit den Nerven am Ende, nicht nur wegen des Coronavirus. Große Belastung, geringe Bezahlung, jahrelang geht das schon so. Kein Wunder, dass nur wenige den Job machen wollen. Auf der anderen Seite gibt es mehr und mehr Menschen, die Pflege brauchen. Inzwischen ist die Pflegekasse leer, die Kosten gehen weiter steil nach oben. Das bringt das ganze System zum Wanken. Welche Reformen sind nötig und was sind sie uns wert? Darüber reden wir heute im SWR 2 Forum. Mit dabei sind Nina Benz, selbstständige Pflegefachkraft und Vorstandsmitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Udia Holschuh vom Sozialverband VdK Bayern. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im BIFA Pflegeschutzbund, der die Interessen von Pflegebedürftigen vertritt. Und Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung Baden-Württemberg. 20 Bewohner in Pflegeheim infiziert. So lautet eine Schlagzeile einer Zeitung aus dem Kreis Tübingen. 5 der Einwohner haben Covid-19 nicht überlebt. Wie groß ist Ihre Angst, dass das Coronavirus in einem Ihrer Häuser ausbricht, Herr Schneider?
Na, die Angst ist allgegenwärtig und es ist auch begründet. Wir haben jetzt aktuell in der zweiten Welle auch Einrichtungen mit infizierten Bewohnern und mit infizierten Mitarbeitern. Und das, obwohl wir natürlich aus der ersten Welle gelernt haben. Bei der ersten Corona-Welle waren wir alle überrollt. Wir hatten damals keine Ahnung über das Virus. Wir hatten keine Schutzausrüstung, was dramatisch war. Alle waren beunruhigt und hatten Angst. Deshalb war damals es schon gut, dass die Heime geschlossen worden sind. Heute sind wir besser vorbereitet. Und trotzdem ist dieses tückische Virus nicht zu fassen. Und wir stellen fest, wenn wir die Häuser offen haben, gibt es auch keine hundertprozentige Sicherheit. Und deshalb wird das Virus auch den Weg immer wieder in die Einrichtungen finden. Eine Alternative gibt es nicht dazu. Die Häuser müssen offen bleiben. Das hat es die erste Welle eindeutig gezeigt.
Gibt es bei Ihnen Auswirkungen des Coronavirus, Frau Benz, für Ihre Tagespflegeeinrichtung bisher?
Ja, auch dort ist die Besucherzahl zurückgegangen, phasenweise. Wir durften die ganze Zeit Gott sei Dank geöffnet lassen, da wir eine solitäre Tagespflegeeinrichtung sind, was auch für unsere Tagesgäste sehr wichtig und wertvoll ist, da die Tagespflege ja zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung auch dient und sonst die Vereinsamung um ein deutliches noch höher wäre, als sie jetzt schon ist.
Die Häuser offen halten, das ist ein Stichwort. Notstand in der Pflege, Corona-Infizierte arbeitet weiter in Wiesbadener Altenheim. Noch eine Zeitungsschlagzeile von neulich. Es ging um eine Covid-19-positive Pflegerin, die ihre Schützlinge nicht im Stich lassen wollte, mit offizieller Genehmigung des Gesundheitsamts. Aus der Perspektive der Heimbewohner betrachtet, finden Sie sowas in Ordnung, Frau Holschuh?
Also das finde ich natürlich nicht in Ordnung. Es ist aber auch noch vieles andere, was verbesserungswürdig wäre, was jetzt den Bereich einfach der Bürokratie beziehungsweise der Ministerien betrifft. Also ich hatte heute früh auch gerade eben einen Kontakt mit einer Angehörigen, die sich am Thema Schnelltests im Moment noch abarbeitet. Also bei uns sind die Schnelltests zum Teil in den Häusern schon vorhanden. Es kann aber in der Umsetzung noch nichts passieren, weil halt einfach Verwaltungshindernisse noch da liegen. Insbesondere Gewerbeaufsicht ist da schwierig. Wir wünschen uns aber insgesamt natürlich auch, dass die Häuser möglich machen, dass gute, sichere, aber auch Besuche möglich sind, die eine wirkliche Teilhabe ermöglichen.
Frau Holschuh, Sie reden von Schnelltests für die Besucher, damit man weiß, dass die nicht infiziert reinkommen, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist auch unser Ansatz. Diese Antigen-Schnelltests, die jetzt zur Verfügung stehen und die mit der nationalen Teststrategie am 15. Oktober ja auch freigegeben wurden, die werden vom sogenannten Rettungsschirm den Pflegeheimen finanziert, und zwar 20 pro Bewohner pro Monat. Im ambulanten Bereich sind es 10 pro Kunde. Und damit decken wir in etwa den Test aller Mitarbeiter, aller Bewohner und im Durchschnitt auch aller Besucher ab. Einmal in der Woche. Das gibt noch keine hundertprozentige Sicherheit, weil eigentlich Mitarbeiter und Besucher bei jedem Besuch, bevor sie in das Haus kommen sollten, getestet werden müssen. Aber da ist es so, wie auch Frau Holschuh sagte, die Testkapazität ist ja nicht nur abhängig von der Anzahl der Tests, sondern auch von der Anzahl der Mitarbeiter, die diese Tests durchführen können. Und da suchen wir natürlich noch nach Unterstützung.
Jetzt sind wir im Moment in einer krassen Situation und die zeigt ganz gut und noch deutlicher als sonst, in welcher Misere die Altenpflege eigentlich steckt. Frau Holschuh, Ihr Verband, die BIFA, vertritt die Rechte und Interessen der Pflegebedürftigen. Ein Mensch, der sein Leben fast hinter sich gebracht hat, jahrzehntelange Arbeit, jetzt Rente, er hofft sich einen friedlichen Lebensabend in gemütlicher Umgebung, mit netter Gesellschaft. Er schafft es gesundheitlich nicht mehr zu Hause und zieht in ein Altenheim in Deutschland. Was erwartet ihn da?
Also grundsätzlich ist es eine gute Idee, finde ich. Und ich war auch immer ein Vertreter, dass als stationäre Pflege eine gute Alternative ist. Ich bin keinesfalls jetzt ein Gegner von Heimen. Also ich denke, es braucht einfach auch den Bereich, der gut ausgestattet ist und der sich über die Jahre auch wirklich sehr gut entwickelt hat. Jetzt ist eine besondere Situation. Da muss man wirklich sagen, der Verbraucherschutz liegt im Grunde genommen am Boden. Es gilt die Pandemieregel und das führt zu wirklich großen Härten und auch zu größeren Verwerfungen. Der BIFA-Pflegeschutzbund hatte ja jetzt über ein Dreivierteljahr eben auch viele Anfragen von Angehörigen oder Betroffenen. Wir haben das auch aufgearbeitet, haben ein Positionspapier gemacht. Inzwischen hat die BAGSO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenvertretung, unsere Arbeit auch aufgegriffen und im Anschluss daran ein Gutachten jetzt in Auftrag gegeben, dass also jetzt einfach wirklich auch sagt, viele der Regelungen sind verfassungsmäßig kritisch zu sehen.
Das klingt so, Frau Holschuh, als wäre, wenn nicht gerade Corona-Zeit wäre, in den deutschen Heimen alles in Ordnung. Ist das so?
Nein, aber man kann ja immer wieder besser werden. Es ist sicherlich nicht alles in Ordnung und wir wünschen uns jetzt seitens der BIFA auf jeden Fall, dass ein größerer Anteil an Transparenz, Mitbestimmung auch für die Bewohner noch möglich wäre, als es jetzt auch schon umgesetzt wird. Aber grundsätzlich finde ich schon, ich hatte meine Großeltern, die waren vor 30 Jahren im Altenheim. Es ist kein Vergleich mehr. Wir haben da wirklich einen Quantensprung und ich bin da schon großer Fan von der stationären Altenhilfe. Aber wie gesagt, besser werden geht immer noch.
Stimmt das mit dem überein, was Sie als Geschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung vom Alltag Ihrer Häuser mitkriegen, Herr Schneider?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Die Welt ist ja nicht immer so einfach, wie man sie gerne hätte. Wir sind ein föderales System in der Bundesrepublik Deutschland und die Verhältnisse sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich glaube, wir hier in Baden-Württemberg haben recht gute Rahmenbedingungen. Wir haben zusammen mit Bayern und Nordrhein-Westfalen die höchsten Personalschlüssel in ganz Deutschland. Es gab jetzt durch die Pflegestärkungsgesetze die zusätzlichen Betreuungskräfte. Da ist schon viel passiert. Sodass wir hier in Baden-Württemberg, glaube ich, was die Personalschlüssel, die personelle Ausstattung betrifft, recht gut ausgestattet sind im Vergleich zu anderen Bundesländern. Der Druck kommt schon auch sehr stark von Bundesländern mit sehr niedrigen Personalschlüsseln. Ich frage mich wirklich, wie die Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern, in Niedersachsen oder in Thüringen mit den Schlüsseln dort eine vertretbare Pflege gewährleisten können. Trotzdem, auch bei uns ist die Belastung enorm. Die zeitliche Belastung ist sehr stark, natürlich nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch sonst. Und deshalb wünschen wir uns auch hier in Baden-Württemberg eine objektive Form der Personalbemessung und auch deutlich mehr Personal.
Zeit für die Menschen zu haben, ist ja ein ganz entscheidendes Kriterium. Frau Benz, Sie haben ein eigenes kleines Pflegeunternehmen. Sie bieten Tagespflege für Senioren an sowie mobile Pflege. Das heißt, Sie fahren zu den Menschen nach Hause, die Hilfe brauchen. Auf Ihrer Website steht, wir haben immer ein offenes Ohr. Das klingt, als hätten Sie viel Zeit für Ihre Kundinnen und Kunden. Ist das möglich?
Das ist möglich, weil es mein eigenes Unternehmen ist und ich meine eigene Philosophie umsetze und dadurch in anderen Bereichen Abstriche machen muss. Was ich jetzt noch ganz gerne unterstützen würde, ist eben die Sache vom Herrn Schneider. Da sind wir nämlich gar nicht weit auseinander. Also ich finde es in Deutschland sehr schwierig. Jedes Bundesland hat eine andere Personalbemessungsgrenze. Und warum soll der alte Mensch in Rheinland-Pfalz anders versorgt werden als in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder welchem Bundesland auch immer? Also da muss dringend nachjustiert werden. Ja, in meinem Bereich halte ich da sehr viel nach oben offen. Traurig ist dabei, dass einfach die Arbeit, aber das ist ja nicht nur im ambulanten Sektor oder im teilstationären Sektor, das finden wir auch in der vollstationären Pflege, dass einfach die Arbeit nicht adäquat refinanziert wird. Mhm. Und da ist dringend ein Umdenken erforderlich.
Sie sagten, Sie müssten dafür in anderen Bereichen Abstriche machen, wenn Sie sich Zeit nehmen für Ihre Menschen, für Ihre Senioren. In welchen?
Letztendlich mache ich bei mir persönlich Abstriche, was ich auch nicht auf Dauer einfach machen möchte. Ich liebe zum Beispiel die Palliativversorgung, kann sie aber nicht adäquat abrechnen. Also wenn ich mir einen Palliativpatienten aufnehme, was ich jetzt gemacht habe, kann es gut passieren, dass die meiste Zeit ich selbst bei dem Patienten verbringe. Um da einfach auch die Kosten auf der einen Seite zu reduzieren. Und das kann es aber dauerhaft einfach auch nicht sein, weil ich ja auch nur begrenzt belastbar bin und ich auch ja gucken muss, dass ich mich gesund erhalte. Das ist so ein Beispiel. Ich muss mit den Löhnen jonglieren. Ich würde gern deutlich mehr meinen Pflegefachkräften oder meinen einjährigen Fachkräften zahlen, versuche das aber im gesunden Mix hinzubekommen, dass ausreichend Zeit für die Patientenversorgung da ist und auch für die Dokumentation, die in der Bepreisung bei uns alles andere als eingerechnet ist.
Wie viele Leute bräuchten Sie denn, um zufriedenstellend für alle Beteiligten arbeiten zu können?
Ah, die habe ich schon. Ich würde sie nur gern noch deutlich besser bezahlen für die Arbeit, die sie leisten.
Aber Sie selber sagen, es geht auf Ihre Kosten. Also Sie arbeiten schon auch mehr, als Sie das vielleicht als Angestellte irgendwo müssten?
Deutlich mehr. Also ich habe deutlich weniger Urlaub. Ich habe auch deutlich weniger finanzielle Einnahmen als vorher im Angestelltenverhältnis, wo man dann manchmal wirklich an seine Grenzen kommt und fragt, warum mache ich das noch? Also da muss einfach in dieser Landschaft deutlich mehr passieren.
Diese Frage stellen sich auch viele, viele andere Ihrer Kolleginnen und Kollegen, egal ob das in der stationären Pflege oder in der ambulanten ist, oder?
Genau.
Herr Schneider?
Genau.
Ja, ich möchte zunächst mal Frau Benz beispringen. Also im ambulanten Bereich ist es tatsächlich so, dass die Refinanzierung über die mit den Krankenkassen für die Behandlungspflege und die mit den Pflegekassen abzurechnenden Modulpreise unterirdisch sind.
Total, ja.
Und da ist wirklich die Zeit, die man wirklich benötigt, nicht refinanziert. Es ist auch eine bürokratische Arbeit, weil man eben Module abarbeiten muss, obwohl an diesem Tag vielleicht ein Gespräch mit der Kundin, mit dem pflegebedürftigen Menschen notwendig ist, weil vielleicht der Todestag des Ehepartners heute zu feiern ist. Aber das kann ich gar nicht machen, sondern ich bin jetzt heute da als Pflegekraft, um eine kleine Grundpflege zu machen, und die muss ich erbringen und da muss ich die auch abrechnen. Und das ist ein starres, ein unterfinanziertes System im ambulanten Bereich. Da muss dringend nachjustiert werden.
Genau, da kann ich so unterstützen. Und bei Ihnen ist es halt, dass die HKP-Leistungen inkludiert sind und auch nicht refinanziert sind. Das ist genauso.
Es ist ein unterfinanziertes System, das jetzt schon eigentlich viel zu teuer ist. Wir haben jetzt schon Bundeszuschüsse drin. Bis 2030 wird das auf einen zweistelligen Betrag, Milliardenbetrag anwachsen, wenn es einfach nur so weitergeht wie bisher. Was gibt es da für eine Lösung? Haben Sie einen Reformvorschlag?
Also ich glaube, wir sollten mal vielleicht zunächst tatsächlich auch Frau Holschuh eine klare Einschätzung dazu, die Perspektive der alten pflegebedürftigen Menschen einnehmen. Was ich dramatisch finde, ist, dass der Eigenanteil, den die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zu bezahlen haben, seit Jahren davon galoppiert. Vielleicht einen kleinen Blick, wenn Sie gestatten, zurück in der Geschichte. Mit Einführung der Pflegeversicherung hat damals der uns allen bekannte Norbert Blüm, als er die Pflegeversicherung eingeführt hat, hat gesagt, ich habe hier ein Zitat noch vor mir liegen, die Pflegeversicherung soll bewirken, dass die überwiegende Zahl der Pflegebedürftigen nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen ist. Wer sein Leben lang gearbeitet und eine durchschnittliche Rente erworben hat, soll wegen der Kosten der Pflegebedürftigkeit nicht zum Sozialamt gehen müssen. Dieser Satz hat die Pflegeversicherung geprägt und er ist heute so weit von der Wirklichkeit entfernt wie jemals zuvor. Ich glaube, es sind aktuell 450.000 Menschen in Deutschland, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Teilweise zahlen sie einen Eigenanteil von bei uns schon über 3.000 Euro im Monat aus der eigenen Kasse, obwohl die Pflegeversicherung einen Beitrag leistet. Ich finde, das ist ein Skandal in der Zeit, von den alten pflegebedürftigen Menschen diesen Eigenanteil zu erwarten.
Also im Schnitt sind es deutschlandweit etwas über 2.000 Euro, in Baden-Württemberg im Schnitt 2.300, wenn ich das richtig weiß. Das ist aber jetzt nur ein Aspekt dieser ganzen Kostendiskussion. Wenn Sie das Geld auf die eine oder die andere Seite verschieben, bleibt immer noch unterm Strich zu wenig drin. Wo sollen wir das Geld hernehmen?
Also ich fände es auch sehr interessant, sich mal darüber zu unterhalten, nicht nur, dass die Grundpflege jetzt im ambulanten Bereich nicht ausreichend sich refinanziert, sondern es gibt, so gut es war, die Idee der Pflegeversicherung, dass man sagt, man möchte das Risiko der Pflegebedürftigkeit absichern, so hatte sie doch auf jeden Fall mindestens zwei Geburtsfehler. Also der eine ist, dass eben entweder überhaupt nicht dynamisiert wurde oder unzureichend. Deswegen haben wir jetzt das Problem, dass die Eigenanteile jetzt über die Jahre permanent steigen und auch noch weiter steigen werden, wenn dann mal die Pflegekräfte wirklich das verdienen, was sie wirklich verdienen sollten und eigentlich auch müssten. Und der zweite Punkt ist, und der ist eigentlich noch deutlicher, dass die medizinische Behandlungspflege im stationären Bereich, anstatt, wie es jetzt richtig wäre, über die Krankenversicherung abgerechnet wird, so ist es ja im ambulanten Bereich, im stationären Bereich einfach in der Pauschale mit drin ist. Und ich habe jetzt kürzlich auch was ganz Interessantes gelesen von der Universität Bremen. Die haben sich mal in dieses System hineinbegeben und haben dann Berechnungen angestellt und haben gesagt, allein ohne dass man eine grundsätzliche Änderung bei der Pflegeversicherung machen würde, hätte man in dem Bereich schon pro Pflegeperson einen Anteil zwischen 200 und 300 Euro an Kostenersparnis. Also allein das zu machen, was sowieso sachgerecht wäre, würde schon mal ein bisschen was verbessern, aber noch lange nicht das Problem lösen natürlich.
Sie verschieben damit ja eigentlich nur die Kosten von der einen auf die anderen Seite innerhalb der Sozialversicherung.
Naja. Also wenn die Behandlungspflege von der Krankenkasse übernommen wird, dann sparen die Bewohner im Pflegeheim zwischen 2,5 und 3 Milliarden bundesweit. Das sind die 250 bis 300 Euro. Das ist schon richtig. Aber, und ich finde, da muss man auch darauf hinweisen, die Pflegeversicherung subventioniert die Krankenversicherung mit dem Betrag von 2 bis 3 Milliarden Euro seit über 20 Jahren. Jetzt sollen Reformen anstehen in der Pflegeversicherung, die vielleicht ein Beitragspunkt, vielleicht zwei, drei Beitragspunkte kosten. Und es wird mit dem Argument abgelehnt, dann kommen wir über die 40% Sozialversicherungsbeiträge insgesamt, was ja der wirtschaftsliberale Flügel fordert. Ich finde, wenn gespart werden muss, dann an der richtigen Stelle und nicht an den pflegebedürftigen Menschen. Und deshalb ist das schon ein Unterschied.
Was ist denn die richtige Stelle?
Ich glaube, man muss zunächst mal an einem weiteren Geburtsfehler ansetzen, Frau Theis. Ich habe ja gerade gesagt, die Eigenanteile steigen dramatisch. Warum tun Sie das? Wenn wir in Baden-Württemberg in den letzten Jahren die Personalschlüssel um 18% erhöht haben oder in unseren Heimen, wir haben 90 Pflegeheime in Baden-Württemberg und haben in allen den obersten Personalschlüssel umgesetzt, dann steigt der Eigenanteil, weil wir mehr Personal einsetzen. Und dieses Mehr an Personal bezahlt allein der Bewohner eines Pflegeheimes. Der Beitrag der Pflegekasse bleibt unverändert. Das ist dieses System, dass der Beitrag der Kasse gleich bleibt und alles, was mehr wird, zahlt der Bewohner obendrauf. Wir wollen, dass dieses System umgedreht wird. Wir nennen es aus der Initiative pro Pflegereform den sogenannten Sockel-Spitze-Tausch. Das heißt, der Bewohner bezahlt einen fixen Eigenanteil und alle Kosten, die darüber hinaus liegen, bezahlt die Pflegekasse. Das ist genau der Reformansatz, den es Jens Spahn aufgegriffen hat, indem er, es ging jetzt ja vor ein paar Wochen durch die Presse, er gesagt hat, der Eigenanteil wird auf 700 Euro für 3 Jahre begrenzt und alles darüber hinaus bezahlt die Pflegekasse. Ein sehr guter Ansatz.
Andere Politiker warnen vor einer unbezahlbaren Vollkaskoversicherung.
Es ist in dem Bereich wirklich auch so, es ist ein erster Schritt. Also da muss man wirklich sagen, es ist die richtige Richtung. Das würde ich auch so sehen, wie der Herr Schneider sagt. Aber es ist, wie gesagt, ein Schritt und noch bei weitem nicht das, was eigentlich wirklich voll jetzt notwendig wäre. Also die VDK beispielsweise fordert auch die Vollversicherung. Letztlich auch deswegen, weil man sagen muss, im Grunde genommen ist es ja auch so gewesen. Man muss überlegen, wie man zu dieser Nicht-Dynamisierung eigentlich gekommen ist. Es war ein Zugeständnis an die Arbeitgeber, dass man sagt, man möchte das jetzt nicht unendlich wachsen lassen. Wenn Sie sich jetzt die Anteile angucken, die ich für die Pflegeversicherung ausgebe und die Anteile, die ich für die anderen Sozialversicherungsbereiche habe, dann ist es klar, dass es nicht funktionieren kann. Und insofern brauchen wir eine grundsätzliche Änderung. Und dieser Sockel-Spitze-Tausch dreht das Verhältnis halt um. Es ist nicht mehr finanzierbar für den Einzelnen und damit ist die Idee der Pflegeversicherung eigentlich zu sagen, wir sichern das Risiko der Pflegebedürftigkeit ab, ansonsten ad acta geführt.
Die Pflegekasse muss ja dann einspringen, wie Sie gesagt haben. Es geht dann in die andere Richtung. Ist das denn finanzierbar für den Staat, für den Steuerzahler?
Na, ich glaube, erstmal muss man sich die Frage stellen, was ist uns Pflege wert? Und im Moment merken wir auch wegen Corona, Pflege steht im Mittelpunkt. Wir alle werden älter, werden pflegebedürftig und uns muss gute Pflege etwas wert sein. Und wenn es das ist, dann müssen wir sagen, wie können wir das finanzieren? Wir machen Finanzierungsvorschläge. Mit wir meine ich die Initiative Pro Pflegereform, die sie vor 3 Jahren gegründet hat. Sie hat 2 Gutachten beauftragt beim Professor Dr. Rothgang von der Uni Bremen und Herrn Kalwitzki. Und die haben den Sockelspitzetausch durchgerechnet und auch verschiedene andere Reformvorschläge im Auftrag der Initiative und haben vorgerechnet, dass es durch verschiedene Finanzierungsbausteine möglich ist. Also natürlich eine Anhebung des Versicherungsbeitrages, das ist ein Aspekt, ein Baustein. Ein zweiter Baustein wäre ein Steuerzuschuss, der gekoppelt ist an den Umfang der Pflegeleistungen der Pflegeversicherung. Auch ein guter Vorschlag ist, die Pflegeversicherung zu einer Bürgerversicherung weiterzuentwickeln, um die Basis für die Erhebung der Beiträge zu verbreitern. Und je nachdem, wie die politische Couleur ist, kann mit diesen Bausteinen die Mehrkosten finanziert werden. Man kann auch politisch festlegen, wie hoch dieser Eigenanteil ist, den die Bewohner tragen. Also jetzt ist die Rede von 700. Wenn der auf 0 geht, wie jetzt von BIFA gefordert und von der SPD und von den Linken, dann ist natürlich, da geht der Versicherungsbeitrag nach oben. Wenn man diesen Eigenanteil auf 700 oder 750, 800 Euro festlegt, bleibt der Eigenanteil, bleibt Versicherungsbeitrag eben entsprechend niedriger. Es gibt Vorschläge, wie dieses zu finanzieren ist. Es kann nicht an 1 oder 2 Prozentpunkten liegen, damit wir eine würdige Pflege in Deutschland bekommen.
Ich stehe auch ganz und für den Sockelspitzentausch ein. Und wir haben ja auch schon gute Beispiele jetzt im Bereich zum Beispiel aus der Behindertenhilfe. Also ich finde, das soll ja auch nicht nur in der stationären Langzeitpflege so sein, sondern das sollte eigentlich sektorenübergreifend in der Versorgung sein, dass wirklich der Pflegeempfänger die Wahl hat, welchen Bereich möchte er gehen und nicht, dass er irgendwie politisch oder woher auch immer aufgedrückt bekommt, wie er sich versorgen lassen möchte, dass wir auch wirklich bei der Individualität eines jeden Menschen bleiben. Und in der Behindertenhilfe haben wir es ja so, die haben ihr eigenes Budget und haben ihre feste Zuzahlung. Und das ist ja so wie im Sockelspitzentausch. Und das wäre eigentlich für alle Bereiche schon mal ein erster guter Ansatz. Und über die Finanzierung, ich kann auch noch auf das Rothgang-Gutachten verweisen. Und das müsste bundeseinheitlich umgesetzt werden. Das wäre ein Traum.
Ja, dieser Sockelspitzentausch ist auch deshalb jetzt notwendig oder der begrenzte Eigenanteil, wie Jens Spahn sagt, weil, kleiner Rückblick vielleicht auf die konzertierte Aktion Pflege, die sogenannte CAP. Mhm. Es war ja schon eine tolle Sache, dass 3 Bundesminister, also Herr Heil, Frau Giffey und Herr Spahn, sich mit allen Protagonisten der Pflege zusammengesetzt haben und einen langen, langen Katalog geschrieben haben, was getan werden muss, um die Pflege zu verbessern in Deutschland. Der Mangel war, dass es ein langer Katalog war und stand nicht dahinter, wer es umsetzt und wer es bezahlt. Genau. Aber die Botschaft war richtig, es braucht mehr Personal und dieses Personal muss besser bezahlt werden. Dann wurde ein Personalbemessungssystem erarbeitet, auch von Herrn Rothgang. Das soll jetzt umgesetzt werden und es zeigt auf, dass im Durchschnitt bundesweit rund 30% mehr Personal, vor allen Dingen im Assistenzbereich, notwendig ist. Wenn dieses Personal durchschnittlich zusätzlich obendrauf kommt, was meinen Sie, was dann mit dem Eigenanteil passiert? Die gehen durch die Decke und fliegen jedem Politiker in jedem Bundesland um die Ohren. Mhm. Und deshalb war klar und war gut jetzt von Jens Spahn der Vorschlag, die Eigenanteile zu deckeln. Gleichzeitig brauchen wir natürlich eine Finanzierung und über die muss noch gestritten werden.
Genau, und das wollen wir jetzt hiermit tun. Aber ich wollte gerade noch was anderes fragen. Reformansätze gab es in den letzten Jahren immer wieder. Auch in jüngerer Zeit. Die Leistungen wurden ausgeweitet. Ist das denn tatsächlich so, dass alle Leistungen, die die Pflegeversicherung bisher bezahlt, dass es die auch wirklich geben muss? Oder gibt es da noch eine Möglichkeit zu priorisieren?
Ja, also wenn ich was dazu sagen darf, also mit den Pflegereformgesetzen von 2017 und später war natürlich was absolut Notwendiges verbunden, und zwar, dass eben der Bereich Gerontopsychiatrie mit reingenommen wurde. Man hat ja vorher Alzheimer-Patienten gehabt und die haben keinen Pflegegrad bekommen, weil sie halt alles noch konnten irgendwie, aber es natürlich auch nicht mehr verstanden, wie sie die Dinge machen sollten. Und das ist jetzt, finde ich, wirklich absolut wichtig gewesen, in diesen Bereich mit reinzugehen. Der ambulante Bereich wurde jetzt mit diesen Pflegeänderungsgesetzen insgesamt gestärkt. Ich persönlich mache mir jetzt etwas Sorgen um den stationären Bereich mit den Pauschalierungen und so weiter. Mhm. Es heißt zwar ambulant vor stationär, aber es sollte trotzdem aus meiner Sicht, wenn man jetzt schon dabei ist zu reformieren, aus ja einfach das eine getan, aber das andere dann nicht so gelassen werden.
Inwiefern machen Sie sich da Sorgen? Was sollte da Ihrer Meinung nach geändert werden?
Also sehr lange, also war jetzt so mein Eindruck einfach, sehr lange hat man sehr stark auf den stationären Bereich geguckt. Jetzt hat man den Punkt mal erreicht, dass wirklich sehr gute ambulante Versorgungsstrukturen auch finanzierbar für den Betroffenen sind. Und ich weiß jetzt noch nicht, vielleicht kann der Herr Schneider bestimmt ein bisschen mehr dazu sagen. Diese Deckelung jetzt auf den 1600 Euro, die ich jetzt irgendwie so im Kopf habe noch, dass also jetzt einfach nicht mehr so viel refinanziert wird auch in dem Bereich im Stationären.
Sie haben ja nochmal nach der Finanzierung gefragt. Also im Moment im stationären Bereich ist es so, wir führen für jedes Pflegeheim jedes Jahr Pflegesatzverhandlungen. Und mit den Pflegesätzen, die wir da verhandeln können, die wir natürlich vor der Schiedsstelle auch teilweise von Sozialgerichten durchfechten müssen, mit den Pflegesätzen können wir das Personal, das wir in den Personalschlüsseln einstellen, auch refinanzieren. Und damit kommen wir in der Regel auch aus. Das ist im stationären Bereich so gut und ausgewogen. Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. Wir müssen keine großen Renditen erzielen. Wir brauchen eine gute schwarze Null und auch um investieren zu können, eine kleine Eigenkapitalrendite. Aber im stationären Bereich ist das in Ordnung. Im ambulanten Bereich, der ist gnadenlos unterfinanziert. Da muss natürlich mehr passieren.
Was ist denn mit den Unternehmen, die Rendite erzielen müssen? Können die sich in der Pflege überhaupt noch sinnvollerweise engagieren?
Naja, wir müssen auch eine Rendite erzielen. Wenn wir ein neues Haus bauen, dann müssen wir für jeden Pflegeplatz 160.000 Euro auf den Tisch legen. Das heißt, ein kleines Pflegeheim kostet locker mal 6 Millionen Euro. Da brauchen wir Eigenkapital. Dieses Eigenkapital müssen wir erwirtschaften, auch durch eine entsprechende Rendite. Aber Pflege darf niemals zum Renditeobjekt werden. Wenn man viel Geld verdienen möchte, sollte man sich in der Pflege nicht engagieren. Das sehe ich genauso.
Das ist aber genau das Problem, ne? Deswegen ist das mit dem Personal auch so schwierig. Da muss doch ein großer Quantensprung nochmal her. Da sind wir wieder beim Anfangsthema. Ne?
Ja, ich glaube, der gordische Knoten kann durchschlagen werden, wenn jetzt dieses objektivierte Personalbemessungssystem umgesetzt wird. Jens Spahn hat in seinen Reformen Eckpunkten ja gesagt, es soll einen strukturierten Roadmap-Prozess geben, mit dem die Personalschlüssel umgesetzt werden. Und wenn die umgesetzt werden, dann haben alle Heime in ganz Deutschland die gleiche Grundlage für ihre Personalbemessung und überall geht es deutlich nach oben. In Baden-Württemberg weniger als in Rheinland-Pfalz, aber im Schnitt geht alles nach oben. Und dann kostet Pflege gleich viel Geld, dann macht es auch für den Privaten keinen Sinn mehr, am Personal zu sparen, weil er dieses verbindliche Personalbemessungssystem hat, nachdem er seine Leute einstellen muss. Und dann ist eine gute Chance, dass die Pflegeheime eben kein Personalnotstandsgebiet mehr sind, sondern dann eine gute personelle Ausstattung bekommen. Und dann bin ich sicher, werden wir auch wieder mehr engagierte junge Leute gewinnen für diesen wundervollen Beruf in der Pflege.
Mhm. Bisschen mehr reicht ja nicht aus, ne? Wenn wir überlegen, 13.000 hat der Gesundheitsminister letztes Jahr versprochen, ne? 3.000 kann er davon besetzen bis jetzt. Wo kommen die Leute her?
Ich bin sicher, wir finden sie. Wenn wir die Rahmenbedingungen verbessern, wenn wir die Bezahlung verbessern und wenn wir allen immer wieder sagen können, wir sind der krisensicherste Job, den sich jemand wünschen kann. Und es ist ein erfüllender, ein sinnerfüllter Aufgabe, mit alten Menschen zusammenzuarbeiten, ihnen etwas zurückzugeben. Es ist wirklich ein schöner, ein wunderbarer Beruf. Und diese Kombination, mit der glaube ich, dass wir auch die Interessenten in der Zukunft gewinnen können.
Frau Benz, Sie können sich vor Bewerbung kaum retten. Das wäre wahrscheinlich Ihr Wunschtraum, oder?
Das wäre mein Wunschtraum, aber Gott sei Dank habe ich keinen Fachkräftemangel. Ich möchte jetzt auch gerade noch mal reinkrätschen, Herr Schneider. Es gibt zwar böse Private, aber die haben wir auch im Bereich der karitativen Wohlfahrtspflege, wie auch immer. Die finden wir, egal in welchen Bereichen wir gucken. Also das mag ich jetzt nicht pauschalisieren. Ich kenne auch sehr gute Private. Ich bin unter anderem einer davon. Und ich lege sehr viel Wert auf hohe Qualität und deswegen habe ich Gott sei Dank noch keinen hochakuten Mangel mit meinen Mitarbeitern. Im ambulanten Bereich gönne ich mir den Luxus, dass ausschließlich dreijährige Pflegefachkräfte dort arbeiten. Und die mindere Qualifikation, die wirklich pflegerisch am Patient arbeitet, sind einjährig examinierte Kräfte, die im Rahmen der Gesetzgebung auch nur eingesetzt werden. Und ich denke, eine große Chance liegt auch in der Generalistik für uns. Aber wir brauchen auch adäquat qualifizierte Assistenzberufe. Also die APH, die KPH, die müssen auch weiter entweder reformiert werden oder weiter ausgebaut werden von den Ausbildungsangeboten. Und dann können wir, denke ich, auch alle eine gute Arbeit abliefern, wenn es endlich refinanziert wird.
In der Ausbildung hat sich ja auch einiges getan. Es gibt immer mehr Pflegerinnen und Pfleger, die auch studieren können und wollen. Ich habe gerade gelesen, in Nordrhein-Westfalen haben sich 1000 Menschen mehr als im Jahr zuvor für diesen Beruf jetzt interessiert. Frau Holschuh, ist das die richtige Richtung?
Also ich denke schon auch, der Personalmangel ist ja eines der zentralen Punkte, warum wir im Moment wirklich auch schon von Pflegenotstand sprechen müssen. Und das eine ist dann natürlich auch klar, der Verdienst spielt immer eine Rolle. Und im Moment ist es ja auch noch so, dass in der Alten- und Krankenpflege eben nicht gleich verdient wird. Und Hauptgründe für den Ausstieg aus dem Beruf sind die Arbeitsbedingungen. Also auch da, wenn jetzt eine andere Personalausstattung mal möglich wird, denke ich, ist es sicherlich gut und natürlich auch für die Pflege und für die Qualität der Pflege eine tolle Geschichte. Und auch das, und dann würde ich einfach gerne auch mal das Thema Verbraucherschutz ansprechen. Es ist ja so, es ist ja ein Dienstleistungsangebot letztlich. Es kommt ein Verbraucher, der zu Pflegende macht einen Vertrag mit den Heimen oder im ambulanten Bereich und er bezahlt für eine Leistung, die ja auch erbracht werden muss. Und auch schon vor Corona ist es halt einfach vielfach jetzt vielleicht nicht gerade bei der Heimstiftung oder in Ihrem Bereich, Frau Benzer, haben Sie vielleicht einfach jetzt eine glückliche Personalausstattung, aber es ist doch schon so, dass häufig wegen Krankheitszeiten und so weiter halt dann einfach Unterbesetzungen sind in der Pflege. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die natürlich den Verbraucher auch interessieren muss oder den Pflegebedürftigen, weil dann halt Leistungen, irgendwo wird dann was gekürzt werden müssen, notgedrungen. Und auch aus Sicht des Verbraucherschutzes ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Pflege so ausgestattet ist, dass die Leistung, die der einzelne Bewohner halt braucht, auch tatsächlich erbracht werden kann.
Der Job ist stressig, das haben wir schon ganz am Anfang gesagt. Er ist anspruchsvoll. Sie haben gerade gesagt, in der Altenpflege wird weniger verdient als in der Krankenpflege. Auch das noch, obwohl das Stressige und das Anspruchsvolle für beide gilt. Also eine große Lücke gibt es. 2600 ist im Schnitt Altenpflege, 3400 verdient ein Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin. Warum lassen sich die Menschen, die dort arbeiten in der Branche, das gefallen? Sie sind doch in der Situation, bei diesem Mangel, dass sie Druck machen könnten.
Diese Durchschnittsberechnungen muss man immer hinterfragen. Jetzt frage ich einfach mal die Hörer, die sich hätten auch diese Frage innerlich beantworten können. Was glauben Sie, was in Baden-Württemberg bei einem tariflich entlohnten Pflegeheimträger, wir als Heimstiftung wenden die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes an, was glauben Sie, was ein examinierter junger Mann als Pflegefachkraft gleich nach seiner Ausbildung bei uns brutto im Monat verdient? Schätzen Sie mal innerlich. Und wenn ich Ihnen dann sage, dass das je nachdem, welche Zulagen er bekommt, 3.200 und mehr Euro sind, dann wundern sich die meisten. Wenn er dann 4 Jahre Fachkraft ist, Erfahrungsstufe hat, wenn er dann vielleicht noch eine stellvertretende Wohnbereichsleitung oder eine Wohnbereichsleitung übernimmt, dann kommt er schon deutlich Richtung 4.000 Euro. Und ich habe viele Pflegekräfte, die von der Ausbildung bis zum Heimleiter, bis zur Hausdirektorin sich entwickelt haben. Ich selber habe als Pflegehelfer in der Pflege angefangen. Ich sage das auch offen, bin jetzt Hauptgeschäftsführer des größten Altenhilfeträgers in ganz Baden-Württemberg. Ich bin der Überzeugung, wer sich objektiv mit dem Beruf beschäftigt, sich einen guten Arbeitgeber sucht, sei es jetzt bei der Frau Benz oder bei der Heimstiftung, der wird sein Glück in der Altenpflege machen. Und die Klischees, die so gern verbreitet werden, sollte jeder einfach hinterfragen.
Ich frage mich, ob das ein Klischee ist, wenn Sie sagen, hier das wird mit Menschen gearbeitet.
Ja? Ja. Oder sagen Sie? Ich frage mich das auch gerade, weil also das, was ich habe mir auch den Herrn Rothgang angeguckt, Herr Schneider, und da ist nämlich auch ein Ergebnis gewesen, dass eben schon die Fachkräfte in der Alten- und in der Krankenpflege deutlich unterschiedlich verdienen. Also da ist jetzt der Einzelfall nicht repräsentativ. Das ist natürlich gut, dass es bei Ihnen jetzt anders ist.
In allen TVÖD-finanzierten, in jedem Krankenhaus, in jedem Pflegeheim, das mit dem TVÖD bezahlt, sind die Bezahlungen gleich. Der Unterschied in den Durchschnitten kommt doch daher, dass wir in den Krankenhäusern höhere Anteil an Funktionspflege haben. Das mag sicherlich sein, dass vielleicht auch welchen höheren Anteil an privaten Altenheimen gibt. Es sind ja rund 50% private Träger. Da könnte es schon sein, wenn eben nicht tariflich entlohnt wird, dass dann der Durchschnitt niedriger ist. Aber pauschal zu sagen, in der Altenpflege verdient man weniger und damit die Interessenten von der Altenpflege abschrecken, das ist nicht korrekt. Deshalb sage ich, das Klischee mag im Einzelfall sicher nicht stimmen.
Kommunale Altenträger sind im Moment in Deutschland halt leider eher auf dem Rückgang.
Aber Diakonie und Caritas sind 50% und wir zahlen alle nach Tarif.
Der Caritas bezahlt nach TVÖD. Aber immerhin, wir haben dann noch 50% andere unter Umständen, Herr Schneider. Also, ich finde schon, dass man das mit berücksichtigen sollte, einfach auch in der Diskussion.
Wie schafft also, man das denn, dass die Branche nach Tarif, dass da alle nach Tarif bezahlt werden?
Also es ist ja jetzt zum einen im Gesetz verankert und ich möchte auch nochmal betonen, es gibt auch Private, die gut bezahlen. Die gut bezahlen, ne? Also in meinem Netzwerk sozusagen, die Einrichtungen, mit denen ich mich kurzschließe, rückschließe, bespreche, die bezahlen ein Einstiegsgehalt in der stationären Altenhilfe von 3.300 Euro. Ja, also deswegen, man muss auch ganz klar dazu sagen, dass das auch anders vergütet wird, je nachdem, welchem Verband ich angehöre, ob es jetzt Privat- oder Wohlfahrtspflege ist. Ich kann jetzt für meinen Bereich sprechen und das ist im stationären Kontext keine andere Sache. Ein karitativer Pflegedienst bekommt für die gleiche Leistung im Schnitt 2 bis 3 Euro mehr. Mit welcher Gerechtfertigung? Die haben die gleichen Auflagen, wie wir sie zu erfüllen haben. Und da ist das ganze System im Ungleichgewicht. Und ich finde, das ist den meisten Menschen auch einfach nicht bewusst. Mhm. Das sollte man dann auch mal ganz klar erwähnen. Und auch viele Private zahlen nach Tarif. Klar, ich muss genauso Rendite bilden, wie Sie es müssen. Wir müssen Rücklagen bilden für Schieflagen, sonstige Situationen, da wir auch Verantwortung für unsere Mitarbeiter haben, was unser höchstes Gut auch einfach ist oder sein sollte zumindest.
Die Frage von der Frau Theis war ja, wie man das mit den Tariflöhnen hinkriegt. Da gibt es ja gerade auch einen Richtungsstreit bundesweit. Ja, es gibt ja eine Initiative, die auch von Herrn Heil unterstützt wird. Es gibt einen Splitterarbeitgeberverband, den BFAB, der mit AWO und ASB, ich weiß nicht, vielleicht 5 oder 6% der Pflegebranche repräsentiert, die mit Verdi einen Tarifvertrag verhandeln, der bundesweit erstreckt werden soll. Dem stehe ich sehr kritisch gegenüber, weil er eingreift in die Tarifautonomie und weil er sozusagen einen Tarif einer Splitterarbeitgeberverbandes auf die ganze Branche erstrecken möchte. Jens Spahn hat jetzt einen sehr klugen Vorschlag gemacht. Er schlägt vor, im SGB 11 einen sogenannten Tariftreuegrundsatz einzuführen. Das heißt, jeder, der mit der Pflegekasse Geld abrechnen muss, muss einen Tarifvertrag vorweisen. Oder eben Arbeitsvertragsrichtlinie, nach denen wir in der Diakonie bezahlen zum Beispiel. Ja. Das ist der zweite Baustein. Den ersten Baustein gibt es schon. Es steht im SGB 11, dass die Tariflöhne als wirtschaftlich anzuerkennen und zu refinanzieren sind. Und mit diesen beiden Eckpunkten kann und wird jeder kluge Pflegeunternehmer Tariflöhne zahlen und diese vorher auch vereinbaren. Und auf dem Wege, glaube ich, wird dann sich auch deutschlandweit die Bezahlung in der Altenpflege noch deutlich verbessern.
Das ist definitiv eine Chance, ja.
Also Sie glauben, das wäre eine Lösung, Frau Benz?
Es ist ein guter Ansatz. Wir müssen gucken, wie es in der Umsetzung letztendlich aussieht.
Fühlen Sie sich, Frau Benz, anerkannt in Ihrer Arbeit von den Menschen um Sie herum, von der Gesellschaft?
In meinem Bereich, in meinem persönlichen Umfeld ja. Aber ich denke jetzt, da kam Corona uns auch einfach ein Stück weit zugute. Wir sind auch einfach jetzt nochmal in der Öffentlichkeit einfach einen Ticken mehr im Gespräch. Weil wann hat sich jemand mit Pflegebedürftigkeit auseinandergesetzt, wenn er nicht davon betroffen war? Nie. Und jetzt schreitet das ganze Land nach Pflegefachkräften, Pflegefachpersonen. Also ich denke, wir konnten dadurch schon mal ein Stück weit mehr Positivität gewinnen. Und es ist einfach ein toller Beruf und unsere Kollegen leisten eine hervorragende Arbeit, die nicht immer einfach ist, aber es ist wirklich ein super Beruf.
Frau Holschuh, hat Corona da was angestoßen, was es vielleicht sonst so nicht gegeben hätte?
Das auf jeden Fall, was den Bereich jetzt des Berufsbildes des Pflegers betrifft und der Fachkräfte in jeder Hinsicht. Also das würde ich auf jeden Fall so sehen. Es hat bei mir aber auch jetzt umgekehrt was angestoßen und es geht eigentlich ganz vielen Menschen auch so, dass das so, wie es jetzt im Moment ist, in der Umsetzung vielfach wirklich zu Härten führt. Und mein Wunsch wäre, und da bin ich wieder ganz beim Anfang, was ich gesagt hatte, dass eben auch die Ministerien und auch die Behörden vor Ort wirklich dann die Träger mit unterstützen dann auch, dass das, was notwendig ist, getan werden kann, zum Beispiel eben mit den Schnelltests und nicht unnötige bürokratische Hürden da sind. Die Sachen sind in den Heimen. Man könnte jetzt unter Umständen mit den Besuchsbedingungen in den Häusern da jetzt auch mal ein bisschen was ändern, wenn denn der Rest schon machbar wäre. Und das ist das, was Corona bei mir im negativen Bereich angestoßen hat. Und insgesamt würde ich mir wünschen, die Pflegeversicherung ist ja eine große Geschichte, dass wir da zusammen alle miteinander, Träger, Vertreter der Pflege, Bewohnervertretungen und so weiter halt zu dem Punkt kommen, dass wir wirklich das Ziel einer qualitativ guten Pflege umsetzen können, indem wir halt darauf hinwirken, dass es nicht nur Einzelstückwerk ist. Es ist meine ganz große Befürchtung, dass ähnlich wie bei der Rentenversicherung da mal eine Maßnahme kommt, dann kommt wieder eine Maßnahme, aber es einfach nicht aufeinander abgestimmt ist.
Haben Sie das Gefühl, Sie werden gehört, Sie und Ihr Pflegeschutzbund als Interessenvertretung der Pflegebedürftigen?
Also wir tun alles dafür, dass wir gehört werden. Wir sind von den Angehörigen gerade jetzt in Corona-Zeiten ganz viel in Anspruch genommen worden. Das Thema beschäftigt unsere Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle seit jetzt fast einem Dreivierteljahr, fast ausschließlich. Und wir versuchen da wirklich zu wirken in der Öffentlichkeit, auf politischer Ebene, mit dem Pflegebeauftragten im Gespräch zu sein. Also wirklich auf allen Ebenen zu arbeiten. Und ich denke, das läuft bei meinen Gesprächspartnern ja jetzt hier auch sicherlich in ähnlicher Weise. Sie versuchen auf allen Ebenen darauf hinzuwirken, dass die Pflege gute Standards halten kann.
Stehen Sie da alle in der Branche so zusammen, dass Sie da Druck machen können? Oder ist es doch nicht immer wieder so, dass viele Altenpflegerinnen gerade sagen, wir haben keine Zeit für Aktionen, wir können unsere Leutchen nicht alleine lassen?
Also ich glaube, wenn alle zusammenstehen, so wie es die Frau Holschuh gesagt hat, dann bewegen wir was. Ich habe auch das Gefühl, die Pflege hat gerade richtig Aufwind und Rückenwind. Frau Holschuh hat was sehr Schönes gesagt, diese Baustellen, dieses Agieren ohne Vision haben wir in der Pflege auch. Es gab 3 Pflegestärkungsgesetze, es gäbe ein Pflegeverbesserungsgesetz, ein Gesundheitsversorgungsverbesserungsgesetz. Wir können uns vor einzelnen Gesetzen in den letzten 5, 6, 7 Jahren gar nicht retten. Was es braucht, ist eine Vision einer neuen Pflegeversicherung. Dazu liegen jetzt erste Vorschläge vor. Frau Benz hat zu Recht gesagt, wir müssen die Sektoren abbauen. Diese künstliche Trennung in den ambulanten Sektor und den teilstationären, den stationären Sektor entspricht nicht mehr der Lebenswirklichkeit der Menschen. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, weil auch Verbände, Interessensverbände, Gewerkschaften, Pflegekammern, Unternehmerverbände gemeinsam auftreten, dass es da einen großen Rückenwind gibt. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass sich in den nächsten Jahren auch Wesentliches verändern wird.
Frau Benz, Sie hätten jetzt noch eine Chance, eine Forderung an die Bundesregierung oder an den Gesundheitsminister zu stellen. Ich würde den Mitschnitt der Sendung an ihn weiterschicken. Würde Ihnen da was einfallen?
Ja, mein Wunsch ist einfach weiterhin, dass die Pflege gestärkt wird und dass wir durch Pflegekammern, Gewerkschaften und Berufsverbänden einfach zusammen gemeinsam den nötigen Wind aufbringen, weil dann haben wir auch wirklich eine Chance, weil wir sind eine ganze Menge Pflegefachpersonen in Deutschland. Mein Wunsch ist eine Reform der Pflegeversicherung mit einer ordentlichen Refinanzierung. Da wäre uns schon um ein Vielfaches geholfen.
Frau Holschuh, hätten Sie noch eine Forderung?
Also ich würde mich jetzt einfach freuen, wenn Sie das tatsächlich dem Gesundheitsminister schicken würden.
Das ist überhaupt kein Problem.
Forderung an Sie, Frau Theis, hört sich plötzlich völlig anders an.
Ich rede nicht nur dahin, Herr Schneider. Sie haben den Herrn Spahn schon so sehr gelobt.
Ja, genau. War zu viel. Ich habe es auch gerade gedacht.
Eine kleine Forderung hätte ich noch, Frau Theis. Also ich habe jetzt noch so ein kleines Rechenbeispiel mitgebracht. Ich spreche jetzt einfach mal für Rheinland-Pfalz. Also grob geschätzt in Rheinland-Pfalz haben wir 42.000 Bewohner plus ca. 15.000 Beschäftigte mit roundabout 5.000 Besuchern. Wenn ich das jetzt mit den Schnelltests rechne, reden wir hier von 21.000 Arbeitsstunden. Das sind rund 550 Planstellen in Vollzeit, die wir für die Testungen bräuchten.
Auch das noch.
Ich denke, dessen sollte man sich bewusst sein. Ob man da nicht andere Mittel und Wege findet, die Tests durchzuführen, ist eine sinnige Sache. Aber auch da kann man das nicht vollumfänglich der Pflege aufsetzen.
Reformen sind dringend nötig. Die Pflegekosten steigen an. Wie sie in Zukunft zu tragen sind, wer sie trägt, das konnten wir in der Sendung leider nicht klären, aber dafür vielleicht einiges andere. Armutsfalle im Alter. Wer zahlt für gute Pflege? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Mit diskutiert und geredet haben Nina Benz, selbstständige Pflegefachkraft und Vorstandsmitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Udja Holschuh vom Sozialverband VdK Bayern, stellvertretende Vorsitzende im BIFA Pflegeschutzbund, und Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung Baden-Württemberg. Danke fürs Mitreden und Zuhören. Am Mikrofon war Marion Theis.